Herr Jesus, wir danken dir, dass wir über dich reden dürfen, dass wir aber auch zu dir reden dürfen und dass wir dich jetzt bitten dürfen, auch zu uns zu reden. Du bist ein lebendiger Gott, der nicht schweigt, der sich mitteilt. Und Herr, nicht nur die Welt da draußen hat es nötig, dass sie dich reden hören und dir begegnen. Herr, wir haben es heute Morgen hier und jetzt nötig, dass du uns begegnest, dass du zu uns sprichst. Wir haben dich genauso nötig wie jeder andere. Und so möchten wir gerne unsere Herzen und Ohren öffnen für dein gutes Wort heute Morgen. Danke, dass du durch deinen Heiligen Geist uns zusagst, dass du es uns ins Herz redest und uns hilfst bei der Anwendung. Amen. Ja, ihr Lieben, meine Predigt heute Morgen, die setzt sich eigentlich zusammen aus zwei Themen, die ich in letzter Zeit öfters bewegt habe, die mich beschäftigt haben und die beide unter einer gleichen Überschrift stattgefunden haben, obwohl sie zunächst mal nichts miteinander irgendwo zu tun hatten. Überschrift hat gelautet Inside Out. Inside Out. Und ich möchte zunächst mal, bevor wir zu dem Text aus dem 1. Petrus kommen, euch mitnehmen in das, was mich diese Woche beschäftigt hat. Ich komme aus einer Woche, wo ich in einer größeren Gemeinde bei Augsburg wieder mal, ich glaube zum 8. Mal innerhalb von 10 Jahren, zu Bibelabenden sein durfte. Und das Thema diese Woche hat gelautet, die Stiftshütte als Modell christlicher Existenz. Ich habe mich diese Woche also mit für mich selbst sehr großer Begeisterung durch diese alte Stiftshütte predigen dürfen und habe da auch drüber geschrieben, Inside Out. Es gilt zu verstehen, was wir in dieser Stiftshütte finden und wie sich das dann auch auswirkt auf uns. Ich will euch gerade ganz kurz mit ein paar Sätzen mit hineinnehmen in das, was die Stiftshütte sagt und bedeutet ist, die kommt ja zweimal im Buch Exodus vor, zweimal ausführlich beschrieben. Wenn etwas zweimal vorkommt und so viel Papier verwendet, da sollten wir ganz genau hinschauen. Dann ist das wichtig. Wie gut kennen wir die Stiftshütte? Das ist fast ein ganzes Buch, ein halbes Buch der Bibel, das uns Gott schenkt. Das hat Gott damals dem Mose auf dem Berg Horeb gegeben. Da hat er übrigens auch die 10 Gebote gegeben. Aber die 10 Gebote waren nur das eine von dem, was Mose empfangen hat. Das andere war eine ganz konkrete Bauanleitung für diese Stiftshütte. Und das war der Ort, an dem Gott wohnen wollte, unter seinem Volk, zentral mittendrin. Spannend, das zu sehen. Als es fertig gebaut war, zog Gottes Herrlichkeit ein. Der letzte Abschnitt im zweiten Buch Mose heißt, und die Wolke der Herrlichkeit Gottes zog ein in diese Stiftshütte. Und Gott wohnte dort und man konnte ihm dort begegnen. Und jetzt war das ein Angebot für den Israeliten, den damals Gläubigen, seinen Weg in die Gegenwart Gottes zu finden. Gott wohnte ganz im Allerheiligsten. Und wenn der Israelit jetzt sich von den Priestern führen ließ oder auch vertreten ließ auf diesem Weg, dann war das eine Art Kreuzweg. Ja, in einer vertikalen und dann auch mal in die horizontale. Aus heutiger Sicht sagst du, es ist ja wie ein Kreuzweg. Ja, es ist ein Weg, der uns zu Gott führt und nicht zuletzt auch bei Christus münden lässt. Die Stiftshütte ist ein prophetisches Gebäude. Ich mache euch jetzt Gusto. Ich wünsche mir, dass ihr vielleicht mal reinlest. Das ist ein prophetisches Haus. Was heißt das? Das Haus will reden, ohne Worte. Es redet von Jesus. Du kommst in diese Stiftshütte hinein und du findest dich umgeben von Christus, der dir in allen möglichen Farben und Materialien entgegenkommt. Du bist umgeben von Christus, weil diese Stiftshütte sagt nicht nur etwas über Jesus aus, sondern auch über das, was es bedeutet, in Christus zu sein und zu leben. Es ist ein Bild für den Christen. Denn das Neue Testament sagt nachher, dass wir selber solche Stiftshütten sind, dass wir Tempel Jesu sind. Das heißt, Jesus wohnt, Gott wohnt durch Christus und den Heiligen Geist in uns. Das heißt, wir sind so ein Tempel. Es ist gut, diese Stiftshütte zu kennen, weil wir sehr viel verstehen über das, wie Gott dich und mich angelegt hat als Tempel des Heiligen Geistes. Diese Stiftshütte ist ein Bild für die christliche Gemeinde. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid? Christliches Miteinander ist eine Art Tempel, lebendige Steine. Und da lernen wir viel in der Stiftshütte über das, was es bedeutet. Und nicht zuletzt Gottesdienst. Wenn du verstehen willst, wie Gott sich Gottesdienst gedacht hat, als ein Weg des Menschen zu Gott und als ein Weg Gottes zum Menschen, dann schau dir die Stiftshütte an, ist dieser Kreuzweg in diesen 7 Stationen ganz spannend. Dafür wurde diese Stiftshütte gebaut. Eigentlich noch eine andere Frage. Wie kann es gelingen, dass ein Volk, das gerade 430 Jahre in Sklaverei war in Ägypten und dort 430 Jahre lang das Heidentum Ägyptens inhaliert hat, die nach 430 Jahren Ägypten wie Ägypter waren, keinen Deut besser, keinen Deut frömmer, keinen Deut näher an Gott. Wie kann es gelingen, dass solche Heiden, waschechte Heiden, wie sie waren, ihren Weg zu einem heiligen Gott finden? Wie kann der Umgang ausschauen von einem heiligen Gott mit einem unheiligen Volk? Und das war dieses Modell. Die Stiftshütte lehrt uns, wie dieser Weg aussehen kann, wie wir als unheilige Menschen nicht nur zum heiligen Gott finden können, sondern wie wir auf diesem Weg, den wir immer wieder gehen, selber heilig werden. Das ist Stiftshütte. Ein spannendes Thema. Ich mache euch Gusto, vielleicht können wir das mal irgendwann auch hier anbieten für verschiedene Abende. Inside Out stand über diesem Thema. Und dann führt mich das aus meiner Sicht jetzt nahtlos, für euch vielleicht etwas überraschend, zum 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 15. Und das ist ein Thema, das uns bei Alive in Bozen seit Anfang des Jahres beschäftigt. Und wir haben uns das unter dieses Motto gestellt. Dieses Motto aus 1. Petrus 3, Vers 15. Heiligt den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist, und das mit Sanftmut und Ehrfurcht. Wir kommen nachher nochmal auf die Stiftshütte zurück. Aber zunächst mal bleibe ich mit uns bei diesem Vers heute Morgen. 1. Petrus 3, 15. Heiligt den Herrn Christus in euren Herzen, seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert, übrigens auch jeder Frau, über die Hoffnung, die in euch ist. Und das in Klammern mit Sanftmut und Respekt. Es geht um Inside Out, es geht um die Auswirkung dessen, was unsere innere Realität ist. Und es geht zunächst mal um die Frage, wie kann ich als Christ das, was mich innen ausmacht, nach außen hin vertreten, erklären. Jetzt dieses Wort, das ist für Menschen, die sich als Apologeten verstehen, ein Kernwort. Apologetik in der christlichen Literatur oder überhaupt will was sagen. Apologetik bedeutet, dass wir unseren Glauben erklären. Apologeten, C.S. Lewis war einer der bekanntesten. Francis Schaeffer kam später dazu. Heute ist es ein Rabbi Zacharias. Das sind Menschen, deren Job es ist, den christlichen Glauben intellektuell und sinnvoll zu erklären. Es ist nicht to apologize, sie entschuldigen sich nicht für den Glauben. Aber sie sagen, sie geben gute Gründe zu glauben als Christen. Sie geben gute Gründe an. Das sind die Apologeten, die sich gerne auf dieses Wort hier berufen. Wir wollen das heute Morgen für uns auch in Anspruch nehmen. Und ich habe da so 3 Punkte für mich mal benannt, mit denen ich da das aufarbeiten möchte mit euch. Das erste ist, seid allzeit bereit, deine innere Hoffnung zu erklären. Zweitens, lebe so, dass du gefragt wirst. Und dann erst verwende Worte. Und drittens, wenn du redest und deinen Glauben bezeugst, tu es mit Sanftmut und Respekt. Das sind 3 Botschaften, die ich hier finde. Erste Botschaft aus diesem Vers. Sei allezeit bereit. Sei allezeit bereit, auch in dieser nächsten Woche, sei bereit, deine innere Hoffnung nach außen zu bezeugen, wenn Menschen dich herausfordern. Wenn Menschen dir Fragen stellen und dir damit das Recht geben, Antworten zu geben. Das ist ein erster Punkt, der mich hier begeistert. Wisst ihr, wir machen oft einen Fehler. Machen wahrscheinlich viele Fehler, aber einen Fehler machen wir oft, dass wir im falschen Augenblick reden und Fragen beantworten, die keiner gestellt hat. Fragen beantworten, die keiner gestellt hat. Wir sind herausgefordert als Christen, die wirklichen Fragen der Menschen zu kennen und uns darauf vorzubereiten. Und ihr Lieben, wenn ich wirklich wissen will, was mein Gegenüber an Fragen hat, dann reicht es mir nicht, mit ihm oberflächlich mal eben mal schnell eine Begegnung zu leben. wirklich zu verstehen, was den anderen Menschen bewegt, braucht von mir eine enorme Zuwendung. Das braucht Zeit. Es braucht die Disziplin, zu schweigen und zu hören. Und es braucht die gute Disziplin, selber Fragen zu stellen. Interesse zu zeigen am Menschen. Und das ist ein Problem, das wir oft haben, dass wir das, was uns so wichtig ist und uns am Herzen brennt, unser erstes Anliegen ist nicht unbedingt die Fragen zu beantworten, sondern loszuwerden, was uns wichtig ist. Und hier heißt es, sei bereit, alle Zeit bereit, Fragen zu beantworten, Rechenschaft zu geben, wenn du gefragt wirst. Und das möchte ich uns heute Morgen mitgeben als eine erste Lektion, weil ich glaube, dass wir als Christen oftmals sehr, sehr schlechte Zuhörer sind. Wir sind sehr schlechte Zuhörer. Weißt du wirklich, was die Leute an Fragen haben? Weißt du wirklich, was sie meinen mit ihrer Frage? Oder wartest du auf ein Stichwort, das hörst du und sofort kannst du loslegen? Weißt du wirklich, was die Leute bewegt? Ja, das ist eine erste Frage. Hast du die Disziplin, echtes Interesse zu leben? Auch wenn die Leute dir die Frage 20 Jahre nicht stellen, dann bist du trotzdem interessiert an ihnen? Bleibst du dran? Lebst du Freundschaften nur, um sie zu evangelisieren? Oder lebst du Freundschaften, weil du echtes Interesse am Menschen hast? Und ich sage dir, das ist ja das Geheimnis. Menschen werden dir ihre wahren Fragen erst dann geben, wenn sie merken, du bist ein echter Freund. Wir werden manche Fragen gar nicht kennen können, wenn wir uns ihnen nicht zuwenden und Zeit verbringen mit ihnen. Ja, das ist eine Kernbotschaft heute Morgen. Lerne Fragen zu stellen, lerne Interesse zu haben an den Menschen. Und wenn sie dir die ersten Dinge sagen, glaub doch nicht, dass du alles verstanden hast. Bleib dran. Das ist eine Lektion. Die Frage ist, was sind das denn dann für Fragen, auf die wir stoßen bei unseren Mitmenschen? Und ich möchte dir etwas sagen. Die Fragen, die du vorfinden wirst, werden zunächst mal wahrscheinlich bei den meisten Menschen keine theologischen Fragen sein. Das werden nicht die Fragen sein, die dir endlich deine ganze Theologie aufzählen lassen. Das sind Lebensfragen. Menschen kommen mit Lebensfragen daher. Sie fragen dich, warum kannst du so mit einer Krebsdiagnose leben, wie du es tust? Wieso strahlst du so eine Ruhe aus, so einen Frieden bei all dem, was um dich herum los ist? Wie kannst du so mit der Kritik deiner Kollegen umgehen? Das sind die Fragen, die sie stellen. Warum hast du keine Angst vor dem Tod? Was macht euch als Familie so anders? Euer Umgang miteinander, der sticht heraus. Was macht euch als Familie so anders? Das sind echte Fragen, die Menschen bewegen. Warum herrscht bei euch so ein liebevoller Umgang? Warum habe ich das Gefühl bei dir, dass es dir nicht immer nur um deinen eigenen Vorteil geht? Dass du nicht nur Karriere machen willst, nicht Hauptsache Geld. Warum habe ich das Gefühl, dass du andere Werte hast als ich? Ihr Lieben, was wir finden, sind Lebensfragen. Und die sollten wir ernst nehmen. Und oftmals führt der Weg zu den theologischen Fragen erst über die Lebensfragen. Ja, und da müssen wir geduldig sein, dass wir mit ihnen diese Lebensfragen beantworten. Nun habe ich ja über die Jahre festgestellt, dass ich einen Vorteil habe. In meiner Rolle als Pastor oder als jemand im geistlichen Dienst, da kommen die Fragen oftmals relativ leicht zu mir, weil Menschen da sind, die suchen Hilfe. Und das ist tatsächlich mein Vorteil, dass ich Menschen finde, die einfach jemanden suchen, der ihnen helfen kann, ihr Chaos zu lichten. Der sagt, ist da jemand, der mich ernst nimmt mit meinen Belastungen, mit meiner Krankheit, vielleicht auch mit meiner okkulten Belastung. Das sind Dinge, die mich erreichen. Und ich merke, eines der besten Mittel zur Evangelisation bei uns im Land ist Seelsorge. Ist Seelsorge. Und Seelsorge ist nicht, dass ich Ihnen gleich das Evangelium erkläre, dass ich Ihnen helfe, Ihre Lebensfragen zu beantworten. Und dann natürlich bei Jesus lande, gar keine Frage. Es gibt aber auch Menschen, die stellen dir ziemlich schnell geistliche, theologische Fragen. Das ist interessant und das sind Menschen, die wir heute Morgen schon erwähnt haben. Wenn uns die Westler schon keine theologischen Fragen mehr stellen, dann werden sie jetzt importiert. Und zwar mit Muslimen. Ihr Lieben, begegne einem Muslim und er wird nicht groß fragen über die ganzen Sachen, die belanglos sind. Er wird dich fragen, was glaubst du? Und die Muslime haben verschiedene Fragen. Sprich mit einem Muslim und er wird bald dir drei Herzensfragen eines Muslims nennen. Das sind theologische Fragen. Glauben Christen an drei Götter? Das treibt einen Muslim existenziell um. Weil er hat immer gelernt, Gott ist nur einer. Die Christen reden von drei Göttern. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das ist deine Aufgabe, das zu erklären. Glauben Christen an einen Gott oder an drei? Ist Jesus wirklich am Kreuz gestorben? Weil Muslime haben immer gelernt, dass Jesus gar nicht gestorben ist. Ich möchte, dass du dich vorbereitest, ihnen diese Antwort zu geben. Ja, Jesus ist gestorben und es gibt gute Gründe, das auch zu glauben. Und die dritte Frage, die sie stellen werden, ist die Bibel verfälscht worden? Das treibt Muslime existenziell um, weil sie lernen, dass der Koran die letzte Wahrheit über Gott ist und die Bibel muss verfälscht worden sein. Das glaubt jeder Muslim. Was sagst du als Christ? Muslimen, die dir diese theologischen Fragen stellen, warum glaubst du, dass die Bibel nicht verfälscht worden ist? Ich glaube, dass da manches an Hausaufgaben auch noch zu tun ist für uns. Und deshalb haben wir bei Alive in Bozen angefangen, Anfang des Jahres, zu sagen, wir möchten uns zurüsten in unserem Umfeld in Bozen, um die Uni solche Fragen zu beantworten, wenn sie kommen. Und haben bei einem Treffen vor einigen Wochen einen Abend lang mal nur Fragen gesammelt. Spannend war, dass wir da auch zufällig einen Muslim dabei hatten. Die Gruppe wusste das gar nicht, dass einer von diesen drei Persern noch aktiver Muslim ist. Und ich habe ihnen die Aufgabe an dem Abend gegeben, ihr schreibt mal zusammen alle Fragen, die Muslime an uns Christen haben. Und der Said, der hat da ordentlich, ja, das kam ihm von Herzen. Das brennt ihm unter den Nägeln. Und das war noch leicht, Fragen sammeln. Jetzt geht es dann in das Fragen beantworten. Das ist ein bisschen schwieriger. Aber andere Fragen waren auch dann aus, wir haben vier Gruppen eingeteilt, unsere Gesellschaft in vier Gruppen. Und es werden verschiedene Fragen sein, die uns die Muslime stellen, die uns die Atheisten stellen. Wissenschaftliche Atheisten gibt es viele, die nichts mehr glauben können und wollen. Die uns die spirituellen Esoteriker stellen und die uns vielleicht auch die traditionellen Christen stellen, die sich als Christen verstehen, aber schon lange nicht mehr ganz verstehen, was es bedeutet. Also, ihr Lieben, Fragen, Lebensfragen, theologische Fragen, die können kommen, aber der zweite Punkt heute Morgen aus unserem Vers hier ist meine Botschaft an uns alle. Lebe so, dass du gefragt wirst. Wenn der erste Punkt sagt, warte, bis die Leute die richtige Frage stellen, warte, bis du verstanden hast, welche Fragen das sind, diszipliniere dich im Beziehung aufbauen, im Vertrauen schaffen, im Warten, im Hören, im Interesse zeigen, das ist die erste Botschaft gewesen, dann ist das zweite, lebe so, dass sie fragen, dass sie dir diese Fragen stellen. Ein Altvorderer hat gesagt, ich habe das Wort immer wieder mal zitiert, bezeuge Christus zu jeder Zeit und wenn unbedingt nötig, verwende Worte dazu. Wenn unbedingt nötig, verwende Worte dazu. Ihr Lieben, wenn dein Leben nicht die Botschaft spricht, die du nachher auch in Worte packen willst, dann lass lieber das Reden sein. Hör auf zu reden, wenn dein Leben nicht die gleiche Sprache spricht. Lass dein Leben reden. Lass dein Leben so reden, dass die Leute fragen wollen. Ihr Lieben, es kann gar nicht anders sein. Wo Christus drin ist, wird das beobachtet werden. Wird das einen Unterschied machen. Und es werden Menschen sein, die uns fragen. Und deshalb der erste Teil von diesem Vers. Womit beginnt es? Nicht mit der Auswirkung, mit dem Out, sondern mit dem In. Heiligt Christus als Herrn in euren Herzen. Das ist so spannend, dass hier im 1. Petrus er ja sagt, dass wir Rechenschaft ablegen sollen über die Hoffnung, die in uns ist. Die Hoffnung, die in euch ist. In Kolosser 1, Vers 27 lesen wir von dem Geheimnis und von der Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Und es heißt dort, dass diese Herrlichkeit Gottes, die früher in der Stiftshütte gewohnt hat, nachher im Tempel wohnte, dann in Christus wohnte und schließlich durch den Heiligen Geist in uns wohnt. Kolosser 1, Vers 27 sagt Paulus, das ist das unfassbare Neue, was wir am Evangelium haben. Gott wohnt in seiner Herrlichkeit durch Christus und den Heiligen Geist in mir. Und dann sagt er, das ist Hoffnung. Hoffnung der Herrlichkeit. Hoffnung darauf, dass sich in uns Herrlichkeit entwickelt, dass aus uns Herrlichkeit herausstrahlt. Da kann ich nur ganz kurz fassen, was ich letzten Sonntag ganz lange gepredigt habe, über diese Hoffnung in uns. Aber Hoffnung wird hier genannt. Ihr Lieben, wenn Christus in uns Hoffnung der Herrlichkeit bedeutet, dann heißt es, dass dieser Christus in uns auch bei anderen Menschen Hoffnung weckt. dass diese Hoffnung ansteckt, dass die Hoffnung herausstrahlt. Und die Frage ist jetzt, wie kann das geschehen? Und da möchte ich euch einfach nochmal zurückführen zur Stiftshütte, dass der Weg durch die Stiftshütte eigentlich ein Modell ist für das, wie es Leben aussehen kann, wenn Christus in unseren Herzen geheiligt wird. Wie lebt sich das? Einen ganz kurzen Gang durch die Stiftshütte, dass wir wissen, wie das auch für uns als Christen sich anwenden kann. Wir kommen hier in den Eingang. 4 Säulen für die ganze Erde und der Eingang ist Christus. Ich bin die Tür, sagt Jesus. Wir lesen die Stiftshütte vom Neuen Testament her. Es gibt nur einen Eingang. Nirgendwo kannst du rein auf dem Weg zu Gott. Nur ein Eingang und zwar gegenüber des Stammes Juda, der hier saß. Ja, aus Juda kommt der sagt, ich bin der Eingang. Und dann kommst du hinein und du darfst wissen, Jesus heißt uns willkommen. Ich lebe davon, ihr Lieben, dass ich jeden Tag sage, Jesus, danke, dass ich kommen darf. In deinem Namen kommen darf. Dass ich zu dir, durch dich meinem Vater begegnen darf. Im Namen Jesu leben. Was habe ich jetzt wieder gemacht hier? Hilfst du mir von hinten? Super. Rebecca, was täten wir hier vorne ohne euch da hinten? Super. Übrigens, hier, ich habe euch das mitgenommen, weil das hat jemand zusammengestellt und hat uns gezeigt damit, dass dieser Weg in 7 Stationen eine Art Kreuzweg ist. Du hast eine vertikale und du hast eine horizontale. Es hat Gott schon hineingelegt, das Zeichen des Kreuzes, auch in dieses alte Haus. Aber du gehst hier hinein im Namen Jesu. Kommen wir in den Vorhof. Da ist das Leben noch sehr nah, da ist Open Air, da riechst du von draußen noch den Geruch der Küche. Du hörst die Kinder spielen, das Leben ist dir noch sehr nah, das ist das körperliche Äußere. Und das Erste, was dir begegnet, ist hier der Altar, der dich daran erinnert, wenn du weiterkommen möchtest in die Gegenwart Gottes, brauchst du Vergebung. Altar war der Ort, wo ich meine Schuld loswerden konnte. Ja, das trennt einen heiligen Gott von einem unheiligen Menschen. Jeden Tag neu Buße in Anspruch nehmen. Vergebung. Auch hier mit diesem Handfass oder diesem Wasserbecken sozusagen, da ging es um das Abwaschen dessen, was mich in der Wüste verunreinigt hat. Ihr Lieben, wir brauchen es jeden Tag neu. Wenn wir Christus in unseren Herzen heiligen wollen, heißt es, Herr, ich möchte auch loswerden, was den heiligen Christus in mir stört, was den Heiligen Geist betrübt. Also ich benenne meine Schuld. Ich wasche mich rein von dem, was ich auch so aufgegriffen habe aus dem Alltag. Und zwar nicht nur einmal in der Woche. Täglich dürfen wir das tun, das heißt Christus heiligen. Uns selber heiligen, um ihm Raum zu geben. Und dann hat uns der Priester damals hineingeführt in das Innere. Ein Zelt mit 2 Teilen, Heiligtum hier vorne und Allerheiligstes da hinten. Und du gehst hinein und es ist ein stockdunkler Raum. Das Einzige, was dir Licht gibt, ist ein 7-Arm-Leuchter auf der linken Seite nach Süden hin. Das ist der 7-Arm, steht für Israel, steht für Christus, ist das Licht des Heiligen Geistes. Dieses Öl des 7-Arms sollte jeden Morgen erneuert werden. Öl ist der Heilige Geist. Das Licht ist auch ein Bild für das Wort Gottes. Das heißt, Christus in meinem Herzen heiligen heißt, ihm Raum geben, dem Heiligen Geist Raum geben. Werdet voll des Heiligen Geistes, wie der 7-Arm-Leuchter, jeden Tag neu. Wie mache ich das? Indem ich auch dem Wort Raum gebe, dem Wort Gottes Raum gebe, das mich ausleuchtet. Somit heilige ich Christus in meinem Herzen, indem ich seinem Geist und seinem Wort Raum gebe. Und das, was sehe ich denn dann in diesem Licht? Ach, ich sehe etwas, was ich sonst nicht gesehen hätte, den Schaubrottisch. Da wird mir, um es kurz zu machen, mein Alltag präsentiert. Brot und Wein als Bild für mein eigenes Arbeiten und für Gottes Hinzutun. Ich sortiere meinen Alltag vor Gott. Ich verstehe, dass alles bei Gott anfängt und nicht bei mir. Das ist für mich der Raum der Predigt im Gottesdienst übrigens. Im Licht der Predigt meinen Alltag sortieren. Und dann komme ich hier vorne vor den Vorhang. Der Vorhang hat mich ausgesperrt vor Gottes Gegenwart. Das war zu heilig. Aber davor ist der Räucheraltar. Wenn ich am Räucheraltar angekommen bin, da bin ich schon frei von mir selbst. Ihr Lieben, bis dahin ist alles nur ein Weg, um frei zu werden von mir selbst. Von Schuld und Sorge, Fragen des Alltags und so weiter. Wenn ich da bin, bin ich frei von mir selbst und frei für 2 Richtungen. Für die anderen Menschen hier ist Fürbitte. Ich kann mich an andere Menschen, für andere Menschen beten und ich bin frei für Gott. Das ist Anbetung. Hier bin ich frei für die Gottesbegegnung. Und da ist dann das Allerheiligste, wo uns Christus in voller Schönheit begegnet. Ich möchte euch nur Mut machen, dass das eine Hilfe sein kann, wenn es dort heißt, heiligt Christus in euren Herzen, geht diesen Weg alltäglich, gebt Christus seinen Raum, lasst euch nehmen, was stört, die Sünde, lasst euch geben, was fehlt, sein Geist und sein Wort. Das heißt, Christus in seinem Herzen heiligen. Und ihr Lieben, wenn das passiert, ich verspreche dir was, wenn wir das tun, dann wird das Ganze eine Außenwirkung haben und Menschen werden fragen. Menschen werden fragen. Übrigens noch ein Punkt, der auch zu diesem Christus heiligen gehört. Christus in meinem Herzen heiligen, jetzt im Blick auch auf mein missionarisches Zeugnis, heißt, dass ich mehr mit Christus über die Menschen rede, als mit den Menschen über Christus. Frag dich mal, wenn du Jesus bezeugst und mit Menschen über den Glauben redest, hast du vorher mit Jesus über diese Menschen geredet? Hast du für sie gebetet? Bist du überzeugt, dass die von Jesus vorbereitet sind? Ihr Lieben, wenn wir nicht die Aufgabe übernehmen, auch für Menschen zu beten, sollten wir nicht mit den Menschen über Jesus reden. Christus im Herzen zu heiligen heißt, Jesus, ich rede erst mit dir über die Menschen da draußen. Ich bete für sie, denn du bist mein erster Ansprechpartner, Jesus. Also da möchte ich uns Mut machen, dass wir das leben und uns dann überraschen lassen über die Fragen, die kommen. Und der dritte Punkt heute Morgen, wenn sie dann kommen, erstens, sei vorbereitet. Hast du zwischendurch deine Hausaufgaben gemacht? Wenn sie dann kommen, die Fragen, dann müssen wir nämlich antworten. Und das finde ich das Schöne an Fragen. Sie stellen mich an meine offenen Enden. Oh, wir sollten dankbar sein für Menschen, die uns Fragen stellen, die wir nicht beantworten können. Danke, Jesus, ich muss da meine Hausaufgaben machen. Sei bereit, deine Antworten zu geben. Das ist christliche Herausforderung und Aufgabe. Also erstens, sei bereit, hab dich vorbereitet auf den Moment der Frage. Und zweitens, wenn du dann redest, die Leute werden nicht nur hören, was du sagst, sie werden hören, wie du es sagst. Das sagt Petrus nochmal ganz extra. Und das sagt Petrus, ihr Lieben. Ich meine, Petrus, wie wir ihn kennen, war kein Weltmeister in der Sanftheit. War kein Weltmeister in dem respektvollen Umgang mit Gegnern. Nee, das hat Petrus lernen müssen. Wie? Indem er Christus in seinem Herzen geheiligt hat. Und viel später sagt der alte, geheiligte Petrus seinen Schülern, wenn ihr predigt, wenn ihr Menschen evangelisiert, tut es mit Sanftheit. Nicht von oben herab. Nicht als Besserwisser. Als Leute, die selbst wie ein Bettler wissen, wo Brot zu finden ist. Die spüren eure Haltung. Sie spüren eure Haltung. Und eure Haltung wird mindestens so viel sagen, wie das, was ihr sagt. Und also mit Sanftheit und mit Ehrfurcht oder Respekt. Respektiert die Leute in ihrer Situation, in ihrer Position. Seid respektvoll, nicht unhöflich. Denn wir wollen doch, dass sie nicht uns begegnen, sondern Christus. Und das ist die Art Jesu. Wenn Jesus in meinem Herzen Herr ist, dann wird er das auch nach außen ausdrücken und wird durch mich Menschen weise und respektvoll begegnen. Und möge Jesus es schenken, dass wir in der nächsten Woche solche Momente erleben, dass wir Menschen begegnen, die uns Fragen stellen. Und wenn es nicht passiert, dann mögen wir die Geduld haben, einfach zu warten und fröhlich Christ zu sein. Und ich glaube, dass wir mit unserem Leben ganz, ganz viel zu sagen haben. Herr Jesus, ich danke dir heute Morgen für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns durch den Apostel Petrus in deine Schule genommen hast, dass du es uns auch verbunden hast mit diesem alten Modell, das du uns geschenkt hast in der Stiftshütte und dass wir erleben, Herr, wie der Glaube und unsere Gemeinschaft mit dir, Jesus, uns diesen alten Weg alltäglich gehen lässt. Jesus, danke, dass du uns willkommen heißt, dass du uns nimmst, was stört, unsere Schuld und unsere Sorge. Und dass du uns gibst, was uns fehlt, Licht für unseren Weg, Kraft durch den Geist, Weisheit, Liebe und Besonnenheit. Und Jesus, danke, dass du in uns auch die Anbetung stiftest, dass du das Wunder schenkst, dass ich frei von mir selber sein kann, frei für andere und frei für dich, Herr Jesus. Und da möchten wir dich bitten um deine Gnade auch in der nächsten Woche. Amen.